wo es zwischendurch extrem wild war und lustig und es hatte wirklich was von einer wilden Party. Und so zwischendurch habe ich mich etwas herausgefordert gefühlt und habe mir so Fragen gestellt, so ob das irgendwie alles so richtig ist und weil das war doch schon teilweise echt ungewöhnlich. Und ich merke, dass ich in letzter Zeit, ich bin ja jetzt nicht nur hier bei uns, sondern ich komme ja auch ein bisschen rum und ich merke, dass in letzter Zeit immer häufiger uns in unserem Christenleben ungewöhnliche Dinge über den Weg laufen. Also man kann dem natürlich auch herrlich aus dem Weg gehen, aber wenn man auf der Suche ist nach mehr und nach Gott und so, dann erlebt man manchmal echt Dinge, wo man denkt, wow, das kannte ich jetzt noch nicht so. Und das ist manchmal herausfordernd und gleichzeitig werden dann auch automatisch warnende Stimmen laut, die hört man ganz schnell überall, egal was irgendwo gepredigt wird. Es gibt auch ganz viele warnende Stimmen gegen den oder über den Storch, über mich, über eigentlich alle Leute, die was zu sagen haben, gibt es mindestens genauso viel warnende Stimmen. Und die Frage, die dann halt immer im Raum steht, ist das gut, ist das von Gott und wofür ist das gut? Brauche ich das? Und soll ich das mir annehmen oder soll ich das lieber ablehnen? Und deshalb, weil ich glaube, dass das in der nächsten Zeit immer relevanter wird, möchte ich heute mal über das Prüfen sprechen. Also den guten Umgang mit unbekannten neuen Themen, wie wir es schaffen, ein sicheres Umfeld zu erzeugen, indem wir dem Heiligen Geist viel Raum lassen, aber auch, wenn möglichst, verhindern, dass da irgendwie Schieflage reinkommt und wir im schlimmsten Fall irgendwie hinterher zu einer Sekte mutieren, sondern wie schaffen wir es einfach so, die Wahrheit rauszufiltern. Ich meine, ein Leben mit Gott ist Abenteuer. Stimmt mir jeder zu, oder? Leben mit Gott ist Abenteuer und wenn du seit 20 Jahren Stillstand hast, dann, das ist nicht normal. Dann solltest du dich fragen, warum du Stillstand hast. Also irgendwie normalerweise sollte es in irgendeine Richtung gehen. Und ich erlebe, ich als Sicherheitsmensch erlebe auch oft, dass es für mich sehr herausfordernd ist. Also weil neue Wege, die fühlen sich nicht immer so schön an, das Alte, das ist doch eigentlich auch, da hat man sich dran gewöhnt, da weiß man, wie man damit umgehen kann. Aber diese neuen Sachen, die sind doch manchmal schwierig. Und ich erlebe so zwei Seiten des Pferdes. Also wenn man so versucht, man sagt doch immer, auf der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wenn man so wilde, krasse, neue Dinge erlebt, dann kann man da voll reinspringen und voll sich drauf fokussieren und diese eine Sache total betonen und sich total darauf einlassen und richtig immer mehr. Und dann kann es passieren, dass man irgendwann eine Schieflage bekommt. Dass man also sozusagen aufs Pferd aufsteigt und so viel Schwung hat, dass man irgendwann auf der anderen Seite wieder runterfällt. So, jetzt gibt es aber auch die andere Möglichkeit, nämlich die, dass man gar nicht vom Pferd aufsteht, weil man Angst hat, vom Pferd wieder runterzufallen auf der anderen Seite. Dass man also sagt, ah, das, was ich habe, das ist doch eigentlich ganz gut, das fühlt sich gut an, damit konnte ich bis jetzt gut leben und lieber nichts Neues, weil wenn da was Neues ist, dann könnte das ja Schieflage kriegen und dann könnte ich ja vom Pferd runterfallen. Und dann blockt man wirklich aus Angst vor Wildwuchs, wie die Bibel das nennt, aus Angst vor vielleicht einem merkwürdigen Zeug, blockt man absolut alles ab und lässt nichts Neues zu. Keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Offenbarungen und auch keine neuen Bewegungen des Heiligen Geistes. Und das ist, als wenn man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also auch nicht so das richtig Wahre, weil man bleibt ja ganz unten auf dem Pferd, also neben dem Pferd stehen. Man steigt ja gar nicht auf. Und ich glaube, Ziel sollte es sein, dass man auf das Pferd aufsteigt und dann die ganze Zeit versucht, so drauf rum zu jonglieren und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite runterzufallen. Dabei wird man feststellen, dass man zwischendurch ziemlich gut den Mittelpunkt findet, den Schwerpunkt. Manchmal wird man so ein bisschen nach links, dann wieder ein bisschen nach rechts. Aber man versucht, auf diesem Pferd rum zu jonglieren. Ne? Du lachst. Als Kind bin ich viel geritten, bis ich festgestellt habe, dass es eine Unverschämtheit für so ein Pferd ist, also dass ich auf so einem Pferd reite. Dann habe ich das dann aus einer Tierliebe sein gelassen, jetzt esse ich die Tiere. Ja, das war jetzt nur ein Witz. Obwohl ein leckerer Pferd kann lecker sein, ja, egal. Also, mein erstes Plädoyer ist wirklich, Leute, lasst uns eine Bereitschaft kultivieren und haben für neue Dinge, aber die dann bitte mit Weisheit in unser Leben integrieren, mit Weisheit prüfen, mit Weisheit annehmen und auch wirklich gucken, was ist von Gott, was ist von uns, was ist vielleicht vom Feind. Okay? Ein Vers, der, also die Bibel schreibt sehr wenig direkt über dieses Prüfen, aber ein Vers, der immer gerne von allen irgendwie zu Rate gezogen wird, den findet man im 1. Thessaloniker 5, ab Vers 11. Genau genommen ist es der Vers 21. Ich würde das aber gerne im gesamten Textzusammenhang lesen, weil der einzelne Vers, prüfet alles, das Gute behaltet, der einzelne Vers ist meiner Meinung nach nicht ausreichend und Paulus stellt ihn hier in einen Gesamtkontext rein und dieser Textrahmen gibt einen Rahmen fürs Prüfen. Für diesen Vers. Und deshalb würde ich gerne mal diese ganze Passage lesen und ich möchte euch mal Mut machen, euch darauf einzulassen, das mal so ins Herz reingehen zu lassen. Genießt das mal. Paulus schreibt hier eine Anleitung oder mahnende Hinweise an die Thessaloniker und ich lese da aus Kapitel 5 ab Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie es er auch schon tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Wenn man den Vers prüft alles, das Gute behaltet, in diesem Kontext sieht. Paulus spricht hier Bereiche an, die das geistliche Leben betreffen und er spricht Bereiche an, die das einfach so normale Miteinander betreffen. Er spricht über Hierarchien in der Gemeinde, über Leitung, über Leute, die halt in Lehre stehen und die in Leitung stehen und deren Worte man ja auch prüfen soll und wie man miteinander umgeht. Und das Erste, was mir auffällt, ist, er mahnt einen liebevollen Kontext an. Alles soll in Liebe geschehen. Liebt die Leute, die euch dienen. Geht ineinander mit Achtung um. Schafft eine Umgebung, in der es möglich ist, gesund zu wachsen, aber auch liebevoll sich gegenseitig zu kritisieren und gemeinsam in Ehrerbietung und Achtung voreinander, das gegen den richtigen Weg zu finden. Das ist das Ganze drumherum. Dass es eine gemeinsame Ehre ist. Also ein gemeinsames Ehren ist. Und was ich halt besonders wichtig hier finde, ist, dass er besonders auch in dem Zusammenhang anspricht, ey, liebt die, die euch leiten und lehren. Wegen ihres Werkes. Haltet Frieden untereinander. Lasst da keinen Zwiespalt reinkommen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Rahmen für Prüfen. Interessant finde ich, dass er anspricht, dämpft nicht den Geist. Eine andere Übersetzung sagt, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Oh, wie kann ich den Heiligen Geist auslöschen? Das geht wirklich. Weil Gott wartet oder hofft darauf, dass wir sein Wirken zulassen. Und er beschränkt sich selbst darauf, dass er nichts tut, was wir nicht zulassen. Manchmal sagen Leute, ja, das mit dem Sprachengebet. Ach, wenn Gott will, dass ich in Sprachen bete, dann kann er es ja machen. Aber ich strecke mich da nicht nach aus. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, dass man sagt einfach, ja, wenn Gott das will, dann soll er es einfach tun, aber ich strecke mich nicht danach aus, das ist so ein bisschen den Heiligen Geist dämpfen. Einfach, weil Gott wartet darauf, dass man ihn darum bittet, dass man sagt, ja, ich will dein Wirken, und wenn das nicht kommt, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Er will einen ja nicht quälen, er will einen ja nicht vergewaltigen oder einem irgendwelche Dinge aufdrücken, die man nicht möchte. Und so können wir das Wirken Gottes unterbinden. Und das ist ein Dämpfen. Dämpfen, so an Dämpfen denke ich immer so an die Hand vor den Mund nehmen. Dämpft den Heiligen Geist, die Stimme Gottes. So die Hand vor den Mund halten. Und das sollen wir nicht tun. Interessant, wenn wir diesen Vers sehen, prüfet alles das Gute, behaltet. Den Vers jetzt mal also alleine stehend, da gibt es verschiedenes Verständnis von diesem Vers. Finde ich immer wieder. Die einen, die sagen, prüfet alles, das Gute behaltet. Also man guckt sich alles an und wenn da irgendetwas drin ist in dieser großen, in dem gesamten Dingen, wenn da irgendetwas drin ist, was nicht gut ist, dann wird das Ganze weggeschmissen. Stell dir vor, du hast einen Teller mit Bohnen und Speck und du magst keinen Speck. Dann könntest du sagen, oh, da sind leckere Bohnen, aber Speck drin, dann schmeiße ich den ganzen Teller weg. Oder aber du sagst, ich pick die paar Speckkrümel raus und esse die Bohnen, weil die schmecken, die mag ich gerne. Und das, glaube ich, so sollten wir auch diesen Satz verstehen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Also, die Engländer sagen immer, eat the flesh and throw the bones. Also, esst das Fleisch von den Knochen vom Hühnchenbein sozusagen runter und spuckt die Knochen wieder aus. Weil bei den Hähnchenbollen, da würde man auch nicht sagen, das Knochen ist nicht gut, darf ich nicht essen, schmeiße ich die ganzen Bollen weg. Sondern man nimmt das Ding, steckt es in den Mund, kaut alles Leckere runter und schmeißt den Knochen weg. Und so sollen wir auch umgehen, wenn wir prüfen. Wir nehmen das Ganze in den Mund, in den Geistlichen natürlich. Mit dem Heiligen Geist nagen wir die leckere Speise runter und schmeißen den Schrott weg. Wir sortieren aus. Das Gute ziehen wir uns rein, das Schlechte, das schmeißen wir weg. Das kommt an die Hunde. Also wenn es der Knochen ist. Wobei Hühnchenknochen ist nicht gut für Hunde. Nein, vergesst das. Nehmt das nicht zum... Nein. Schweinshaxe, genau das Gleiche. Die geht, oder? Schweinshaxe darf der Hund. Okay, Schweinshaxe, okay. Esst das Fleisch und schmeißt die Knochen weg. Und nicht schmeißt alles weg, sobald nur irgendetwas mit Schieflage da drin ist. Und so wird es sehr häufig gehandhabt. Das ist nicht gut. Am tollsten an diesem ganzen Kontext finde ich den Abschluss, den er macht, und er wird gerne weggelassen, weil Leute denken, das wäre so ein Abschluss vom Brief, aber ich glaube, das passt genau da rein, ist diese Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Der euch ruft mit dem Heiligen Geist, der euch diese neuen Dinge gibt, der allmächtige Schöpfer, der euch ausstatten möchte, euch schön machen möchte, der euch schmücken möchte, der ist treu und er wird es auch tun. Das heißt für mich, ey, Ferry, vertrau doch Gottes Kraft, dich zu schützen und das, was er an dir tun will, auch wirklich durchzuziehen, mehr als die Kraft des Heiligen Geistes, als die Kraft des Feindes, dich in eine falsche Richtung zu leiten. Vertrau doch Gottes Kraft zum Guten hin mehr als der Kraft des Feindes zum Bösen. Weil treu ist Gott und er wird's tun. Und das finde ich auch einen wichtigen Abschnitt, wenn man über das Prüfen redet. Aber wie gehe ich jetzt mit fragwürdigem Zeug um? Also mit dem Speck in den Bohnen. Also ich mag Speck in Bohnen. Also, aber mir fiel jetzt gerade kein anderes Beispiel ein. Wie gehe ich mit dem fragwürdigen Speck um? Also wir werden, glaube ich, wenn wir uns auf Gott zubewegen, immer wieder in unserer Gemeinde, in unserem eigenen Leben und im restlichen Leib Christi immer wieder zwischendurch Wildwuchs finden. Das ist normal, dass wenn du eine Pflanze siehst, die wächst, und dann kommt da irgendwas raus, und wo ein Gärtner sagen würde, ach, das schneide ich ab, dann haben die anderen mehr Kraft. So, Wildwuchs. Ich als Laie lasse es einfach wachsen, dann knickt das Ding immer um und trägt keine Frucht, weil irgendwie ich immer den falschen Stängel dran lasse. Also, ich kenne mich damit nicht so aus. Da sollten wir vielleicht mal einen Workshop anbieten oder so. Wie gehe ich mit einer Pflanze ordentlich um? Also so ein Wildwuchs wird es immer gehen. Wie geht man damit um? Als erstes sollte man sich informieren. Was ist denn das überhaupt? Und das machen auch die meisten. Der Deutsche fragt sich jetzt mal, was ist das? Und was macht man als erstes? Man googelt danach. Das Internet, habe ich festgestellt, ist gerade in theologischen Bereichen absolut ungeeignet, um sich eine Meinung zu bilden. Besonders YouTube. Wie ich schon gesagt habe, für jeden, der irgendwas sagt, gibt es mindestens eine Stimme dagegen, die dich behauptet, er wäre der Antichrist. Das hat man bei Martin Dreyer mit seiner Volksbibel gehört. Da haben Leute ihm wirklich vor den Kopf gesagt, er wäre der Antichrist. Das hat man bei jeder charismatischen Bewegung gehört. Das hat man immer wieder. Ey, wenn du einen Namen von jemandem eingibst, der nur ein bisschen bekannter ist bei YouTube, dann findest du Mitschnitte und Zusammenschnitte seiner Predigten, die vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen sind, wo dann einzelne Wortfetzen so zusammengestückelt wurden, dass dann hinterher rauskommt, schlachtet Hühnchen und weiht sie Baal. Das findest du eigentlich überall. Und dann immer noch irgendwelche Bibelverse da rein. Und der wichtigste Bibelvers in dem Fall ist immer, und es werden falsche Propheten aufstehen und sie werden das Volk irgendwie irreleiten. So, das ist der Klassiker. Also, das ist vielleicht nicht so toll. Also, es gibt halt immer Leute, die glauben, sie werden berufen zu warnen vor irgendwem. Vorsicht. Also, ich möchte jetzt auch nicht vor den Leuten warnen, weil dann bin ich ja nicht besser, aber irgendwie dann doch Vorsicht, Leute. Das ist teilweise echt super lieblos. Meistens kennen diese Leute gar nicht die, vor denen sie warnen. Herr Bill Johnson hat mal, als 1000 Menschen ihm eine Mail geschrieben haben, warum er Todd Bentley unterstützt hat, damals in der Lakeland-Bewegung. Und dann hat er irgendwann mal, also wie kann er nur und ein Unding und so. Und seine Antwort war nur, hast du jemals mit ihm zusammen gebetet? Hast du jemals irgendwie gesehen, wie liebevoll er mit seinen Leuten in seiner Umgebung umgeht? Hast du jemals gesehen, wie sehr er Gott liebt? Hast du jemals gesehen, wie er Zeit in der Gegenwart Gottes verbringt? Wenn du das getan hast, dann weißt du, warum ich das tun kann, sagt Bill. Er sagt nämlich, in Liebe und im Heiligen Geist. Einfach. Und das vergessen viele Leute. Die hören was, das kommt ihnen komisch vor und dann stückelt man sich irgendwas zusammen und warnt davor. Das ist nicht gut. Aus dem Text, den wir gerade gelesen oder den ich gerade vorgelesen habe, aus diesem Kontext wird mir eine Sache klar. Und das ist so das Wichtigste, was ich heute mitgeben will. Ja, das ist eins der wichtigen Sachen, was ich heute mitgeben will. Kritisieren darf man nur, wenn man liebt. Wenn du den liebst, den du kritisieren willst, dann tust du das auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann ist dein Ziel nicht, diesen Bösen herauszureißen aus der Mitte, damit irgendwie, sondern dein Ziel ist es, gemeinsam in Liebe die Wahrheit zu finden. Kritisieren darf nur, wer liebt. Lieben darf nur, wer kritisiert. Nein. Ja, endlich. Ja, schreibt einen Blog gegen mich. Nein. Kritisieren darf nur, wer liebt. Das ist das absolut Wichtige. Und ich glaube, deshalb schreibt Paulus um diesen Vers rum diese Dinge. Weil die Liebe, die fängt jemanden, der Kritik bekommt, auf. Und die Liebe führt auch in Freiheit rein. Und das braucht jeder, der es hört und der die Kritik gibt, genauso wie der es hört. Ich persönlich habe mir vorgenommen, sehr vorsichtig mit Urteilen und mit Kritik zu sein von anderen Leuten und von anderen Theologien und von Dingen, die ich jetzt nicht verstehen kann. Ein klassisches Beispiel habe ich erlebt. Ich war mal in Bremen und habe da einen Workshop oder ein Wochenendseminar gehalten zum Thema übernatürliches Leben, also Gottes Reich in dir. Und da hat man mir in der Pause so ein YouTube-Video vorgespielt, wo irgendwie Leute um einen Bruder John irgendwie alle Purzeln am Boden lagen und lachten, stundenlang lachten und es war total wild und keiner war mehr in der Lage, noch gerade zu gehen. Und es sah aus wirklich wie, also krass. Also selbst für jemanden, der Drogenexzesse kennt, sah das krass aus. Und dann hat man mich gefragt, ja, was ist denn das? Ist das okay? Und damals habe ich dann gesagt, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie kennengelernt, ich will das nicht verurteilen, ich bin mir nicht sicher, aber frag Gott, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und durch Zufall, ich hatte das dann wieder vergessen. Und dann bin ich irgendwann, eigentlich genau fast, also auf dem Tag genau ein Jahr später, saß ich in Wales in einer Mystical School von genau diesem Mann, von dem er mir das Video gezeigt hat. Und ich stand da und es ging direkt, wir machten keinen Lobpreis, sondern direkt, jetzt legt euch mal gegenseitig die Hände auf und betet, dass die Herrlichkeit Gottes kommt und dass einfach die Liebe Gottes ausgegossen wird. Und in dem Moment brach schlagartig, der Heilige Geist war da und es brach totales Chaos aus. Und jeder betete für jeden und die Ersten lagen am Boden und dann wurde ein Feuertunnel gemacht, obwohl gar nicht gesagt wurde, dass Feuer getunnelt wird und kreuz und quer. Und ich stand mittendrin und dachte, das ist jetzt echt krass. Entweder du gehst jetzt oder du bleibst dabei und lässt dich drauf ein. Da habe ich gedacht, das ist so weit geflogen und so teuer gewesen. Dann machst du halt mit. Und habe mich halt drauf eingelassen und habe gesagt, hey Gott, wenn das von dir ist, dann will ich das haben. Und habe mich drauf eingelassen. Und ich merkte sofort, wie der Heilige Geist kam. Bam! Und es war einfach cool. Es war cool. Und der Heilige Geist hat mir das erklärt. Und es war einfach eine richtig wilde Heilig-Geist-Party. Und es war gut. Und als ich dann diesen Menschen zugehört habe, habe ich gemerkt, wow, der liebt Gott. Der liebt Gott. Unglaublich. Und plötzlich war das, was mir vor einem Jahr als total strange vorkam, vollkommen göttlich und in Ordnung. Und einfach aus dieser Entwicklung heraus bin ich vorsichtig mit dem, wo ich sage, das ist von unten. Oder das ist schlecht. Oder vor dem ich warne. Ich sage immer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wer weiß, was noch kommt. Ich meine, wenn Gott diese Braut, die wir alle sind, irgendwie noch richtig herausputzen will, dann müssen wir mit viel Herrlichkeit rechnen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und das, was wir heutzutage erleben, das haben sie vor 50 Jahren gesagt, war von unten. Oder wann war die Berliner Erklärung? Ja, 50 nicht, aber das war früher alles von unten. Berliner Erklärung, als die Pfingstbewegung hochkochte und der Heilige Geist ausgegossen wurde und Prophetie und Sprachengebet und so endlich mal wieder kam, also das ganze Mittelalter gab es sowas ja fast gar nicht und dann kam, wollte Gott das wieder in den Leib zurückgeben, dann sind erstmal alle Protestanten aufgestanden, sind nach Berlin gereist, haben sich an den Tisch gesetzt und haben ein Pamphlet geschrieben, wo drin steht, das ist vom Teufel. Ja, und ich persönlich muss jetzt ein paar Jahre später sagen, nö, das war nicht vom Teufel. Vielleicht gab es da auch ein paar schräge Sachen, aber so im Großen und Ganzen sind die Sachen, die wir heute als normal empfinden, prophetische Eindrücke, Sprachengebet, übernatürlich Wirken des Heiligen Geistes, Heilungen, das ist doch okay, oder? Das ist für uns normal. Und zum Glück hat Gott auf diese Leute keine Rücksicht genommen und hat es trotzdem in den Leib reingebracht. Treu ist er wird es auch tun. Aber ich glaube, es passiert in Deutschland so wenig, weil damals viele Leiter so eine Erklärung abgegeben haben und den Heiligen Geist gedämpft haben. Es ist gut zu prüfen. Prüfet alles. Alles prüfen. Aber man muss halt auch weise prüfen und nicht immer gleich behaupten, alles wäre vom Feind. Kommt das rüber? Könnt ihr mir noch zustimmen? Habt ihr mich noch lieb? Ja, gut. Hatten wir dich lieb. Natürlich nicht, du nicht, Roland. Also, meine Bitte hiermit, lasst uns gemeinsam die Wahrheit suchen, aber lasst uns vor allem einen liebevollen Umgang miteinander, mit Lehre, mit neuen Dingen haben, einen toleranten Umgang für Sachen, die uns schräg vorkommen, auch prüfen, gemeinsam die Wahrheit suchen, aber vor allem lasst nicht zu, dass böses Prüfen den Leib vergiftet. Weil ich persönlich bewege mich lieber eine Zeit lang in eine Richtung, die vielleicht nicht hundertprozentig die Richtung ist, die Gott für mich hat, sondern ein bisschen nach links oder nach rechts, in dem Vertrauen darauf, dass er mich, solange ich mich bewege, korrigieren kann. Wenn ich stillstehe, kann niemand meine Richtung korrigieren, weil ich mich nicht bewege. Und ich vertraue darauf, dass Gott mir, wenn ich in eine falsche Richtung gehe, so viel Stöcke in die Beine schmeißt, dass selbst der dümmste Ferry das begreift, dass das falsch ist. Und ich vertraue auf gute Freunde, die mir auch den Weg weisen. Gemeinsam in Liebe, okay? Amen. So, jetzt sollen wir ganz kurz noch ein bisschen praktisch werden hier. Ah, ich bin gut in der Zeit. Ein bisschen praktisch werden. Wie prüft man denn jetzt eigentlich? Ich habe mir so ein paar Prüfwege überlegt, die ich als gut erachte, die mir aber auch, die ich vielleicht nicht als ganz so gut erachte, die mir aber immer über den Weg laufen. Ich fange einfach mal mit den schlechten an, weil meistens tut man das unbewusst, aber es hat einen sehr großen Einfluss auf uns und auf unser Handeln. Das erste, wie kann ich prüfen? Ich prüfe anhand von Gefühlen. Das fühlt sich gut an oder das fühlt sich schlecht an. Schwierige, also kennt man doch dieses, oh, das fühlt sich gut an, ja, super, oder nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, oder das würde man nicht sagen. Man würde ja sagen, nee, das fühlt sich nicht so gut an. Da kann ich nur sagen, Leute, lasst euch nicht von Gefühlen leiten. Wir wollen im Glauben leben, wir wollen auf der Wahrheit gegründet sein und nicht uns von Gefühlen leiten lassen. Weil wenn wir das tun, wenn wir anfangen, Gefühle unsere Werte vorgeben zu lassen, dann wird sich nach Tagesform unser Wertesystem ändern. Das, was ich heute in guter Laune als gut erachte, empfinde ich morgen mit einer melancholischen Montagsmorgenslaune bei typischem bergischem Regenwetter plötzlich als schlecht. Weil wenn ich mich von meinen Gefühlen lenken lasse und leiten lasse, dann geben sie meine Werte vor und es ändert ständig. Das bringt einen nicht weiter. Also nicht von Gefühlen leiten lassen heute, okay? Die zweite Sache, wie man sehr häufig prüft, unterbewusst, ist aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Persönliche Erfahrungen sind gut, da sage ich nichts gegen, aber persönliche Erfahrungen, wenn wir uns nur darauf verlassen, dann werden wir nichts Neues erleben. Weil wir ja nur sagen, das, was wir schon kennen, ist gut, aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wohl, kennt man ja den Spruch, das bringt uns dann auch nicht weiter. Wie wird man da Gourmet, wenn man nicht auch mal neue Sachen kostet? Ne? Also, Erfahrungssache, das bleibt dann immer menschlich und das bringt uns nicht Jesus näher. Besser finde ich, ich würde sagen, sagen wir mal 2,5 Prüfdinge, die ich jetzt sage. Das eine, woran kann man noch prüfen? An der Bibel, richtig. Am Wort. Logos, das geschriebene und immer wahre Wort Gottes in der Bibel. Das stimmt. Was in der Bibel drin steht, stimmt. Egal, ob meine Erfahrungen es bestätigen, egal, ob meine Gefühle was anderes sagen, alles, was im Wort drin steht, in Gottes Wort, stimmt. Weil Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Okay? Das Schwierige ist nur, also habe ich immer als Prediger, fällt mir das immer wieder auf, kenne ich die ganze Bibel? Gut, ich habe es jetzt schon mehrfach durchgelesen, aber kenne ich wirklich die ganze Bibel? Jedes Mal, wenn ich das Ding aufschlage, stelle ich fest, oh, das ist ja noch ganz anders und da ist ja noch mehr Tiefe drin. Und ach, so ist der Vers gemeint. Und das habe ich schon 10-mal über den gleichen Vers gesagt. Also kennen wir die ganze Bibel? Kennen wir die Gesamtaussage? Oder kennen wir nur unsere Lieblingsverse und prüfen dann auch nur an diesen Lieblingsversen? Stell dir vor, du kennst nur die Geschichte von David und Goliath. Was macht man mit Unbeschnittenen? Man schlägt in den Kopf ab. Der Philister, der Unbeschnittene, der gegen Gott gehöhnt hat, dem wird der Kopf abgeschlagen. In unserer heutigen Zeit würde ich dieses Kriterium jetzt nicht alleine nehmen. Aber wenn du nur diesen Vers kennen würdest, dann würden einige Leute hier die Rübe verlieren. Es ist mal einfach so ein Beispiel, wohl? Im Neuen Testament, nein, nicht jeder muss sich beschneiden lassen. Nein. Das war was für die Juden. Also Altes Testament, Bund mit Israel, bababa. Aber heute darf auch ein unbeschnittener Mann Christ sein und sein Leben mit Jesus genießen. Ne? Gut, dass es diese zweite Aussage auch noch gibt. Sonst würden hier einige den Kopf verlieren. Also nur als Beispiel. Die Bibel, wenn man seine Lieblingsverse nur nimmt oder die man kennt, kann auch gleichzeitig etwas subjektiv sein und kann vielleicht auch nur eine Teilwahrheit sein. Also würde ich sagen, es ist richtig, dass wir anhand der Bibel prüfen sollen, aber wir dürfen uns nicht vergessen in dieser Gleichung. Die zweite Sache, ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster oder über die Stufen und ich sage, ich behaupte, nicht alles, was Gott macht, steht in der Bibel drin. Nicht alles, was Gott macht, steht in der Bibel drin. Zum Beispiel, guckt euch diese ganzen Listen an, die einen fünffältigen Dienst. Gibt es nur einen fünffältigen Dienst? Es gibt noch eine andere Liste, wo noch ein paar mehr Dienste sind. Aber gibt es nur diese, weiß nicht, 15 Dienste, die in der Gemeinde, von denen Paulus spricht oder von denen die Bibel spricht? Oder gibt es nicht vielleicht noch andere? Damals hätte Paulus, wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie den Technikdienst zu erwähnen. Aber ich bin kein Techniker und deshalb hat das heute so lange gedauert. Wisst ihr, der Techniker ist wichtig. Und er gibt Techniker in die Gemeinde, damit die den Sound mischen. Ist doch super. Aber sie stehen nicht drin. Ist der Technikerdienst also unbiblisch? Ja. Ist er deshalb schlecht? Nein. Oder? Und so ist es auch bei vielen anderen Sachen, was Gott macht. Also, es muss nicht alles, was gut sein, in der Bibel drinstehen. Also, noch so eine kleine Sache. Der Bill Johnson, den ich vorhin erwähnt hatte, der sagte mal scherzhaft, als er gefragt wurde, ja, warum macht Gott das denn dann? Und das steht ja gar nicht in der Bibel drin. Sagte, doch, das steht in der Bibel drin. Psalm 115, Vers 3. Gott macht das, weil, aber unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was ihm wohlgefällt. Warum macht er das? Weil er Spaß dran hat. Warum macht Gott, dass ich lachen muss, wenn seine Gegenwart kommt? Weil er Spaß dran hat. Naja gut, das ist nicht ganz, der Witz kommt nicht an. Okay, vergesst das. Also, Gott kann einfach machen, was er will. Egal, ob es in seinem Wort drin steht oder nicht. Okay? Aber, und das ist ganz wichtig, und das unterstreiche ich jetzt hiermit nochmal, nichts darf gegen das sprechen, was in der Bibel drin steht. Okay? Das heißt, wenn ich da was finde, dann muss ich natürlich überprüfen, wie ist denn mein Bibelverständnis? Und ich frage vielleicht auch mal andere und versuche gemeinsam da die Gesamtaussage der Bibel zu finden. Und am besten frage ich, und da komme ich zu dem nächsten Prüfkriterium, den Heiligen Geist. Denn der Buchstabe alleine tötet, aber der Geist macht lebendig. Und so, glaube ich, ist die Bibel einfach nur als die Bibel genommen ein echt, echt schlechtes Gesetzesbuch oder Regelwerk oder Hilfsmittel, weil ohne den Heiligen Geist tötet dich das Ding. Aber mit dem Heiligen Geist macht es dich lebendig. Und der Heilige Geist ist so als Prüfkriterium ähnlich perfekt, weil die Bibel sagt, der Geist führt uns in die Wahrheit. Halleluja. Und wen der Heilige Geist leitet, der ist Kind Gottes. Also lass uns vom Heiligen Geist leiten. Auch in unserer Prüfung mit der Bibel. Gefährlich ist dabei aber Folgendes. Und da möchte ich jetzt auch nochmal den Vorsichtfinger heben. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung und das fühlt sich gerade ganz komisch an. Dann stehe ich daneben und sage, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung, für mich fühlt es sich total gut an. Unsere persönliche Empfindung, unsere Tagesform ist leider auch sehr häufig, macht es abhängig davon, wie wir den Heiligen Geist wahrnehmen, was wir fühlen, wie wir spüren und wie gut wir hören können. Spülen auch. Ist auch tagesformabhängig bei mir. Also meine Frau spüre ich nie gut genug, aber nein, also unser Empfinden, unsere Sensorik, den Heiligen Geist, sein Reden, seine Leitung wahrzunehmen, ist tagesformabhängig. Also zumindest bei mir und bei vielen anderen, die ich gefragt habe. Und dementsprechend muss man auch da ein bisschen aufpassen. Einfach zu sagen, ich fühle in dieser Versammlung den Heiligen Geist nicht, also das ist nicht von Gott. Sehe ich auch als schwierig an. Das ist mutig. Weil ich spüre manchmal Frieden, wo andere Leute nicht spüren. Und aber übrigens diese Sache mit dem Frieden auch, weil du betest über etwas, ganz kleine Sache, du betest über etwas, Herr Gott, soll ich A oder B machen? Und dann sagst du A und dann spürst du Frieden, sagst, ja, ich habe A gewählt, weil ich spüre Frieden. Also ich spüre immer Frieden, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Und wenn ich Gott frage, hey Gott, komm bitte und gib mir eine Antwort, dann spüre ich Frieden. Hätte ich erst nach B gefragt, hätte ich auch Frieden gespürt, weil die Herrlichkeit Gottes kommt. Deshalb bin ich mit dieser Sache, ich habe über etwas Frieden, ein bisschen vorsichtig und guck lieber, habe ich Unfrieden über etwas? Also bin ich eingegroovt im Heiligen Geist und gehe so mit seiner Schwimmung, kann Gott wahrnehmen und dann kommt irgendetwas rein, was ein anderer Geist ist, dann bringt das Unruhe in dieses System. Und das nehme ich wahr. Und dann merke ich, wow, hier ist irgendetwas, was bringt da Unruhe rein. Das könnte ein anderer Geist sein als der Heilige Geist. Also ich gucke gerne nach Unfrieden und nicht nach Frieden. Also ich prüfe einfach andersrum, um nicht irgendwie der Gegenwart Gottes als Fehlermöglichkeit da reinzukommen. Weil sein Frieden ist halt immer da, wenn er kommt. Als Schnellprüfung, also ich habe immer so eine Schnellprüfung, weißt du, manchmal kann ich nicht immer die ganze Bibel nachschlagen, ob was stimmt oder nicht. Bei Prophetien, ganz einfach, mache ich es immer gerne, 1. Korinther 14, Vers 3, da steht, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Supergeil. Prophetische Rede, erbaut, ermahnt oder tröstet. Punkt. Erbauen kann auch mal harte körperliche Arbeit sein. Aber diese Sachen, das wäre zum Beispiel eine Sache, da kann man bei Prophetie gut gucken. Nur mal so grob schon mal. Und eine zweite Sache, ich glaube, es ist so eine allgemeine Sache, an der Frucht wird man es erkennen. Alles, was Gott spricht, bringt Leben. Und der Feind kann kein Leben bringen. Das heißt, alles, was vom Feind kommt, tötet. Und ich frage mich bei Dingen, die ich erlebe, bringen die unterm Strich Leben oder bringen die Tod? Tun die gut, also jetzt nicht einfach nur emotional gut, sondern wirklich stärken die mein Leben, bringen die neues Leben hervor oder vernichten sie Leben? Zerstören sie, zerstreuen sie. Das ist wirklich so ziemlich schwarz-weiß. Und das kann man nicht manchmal nicht beim ersten Mal erleben oder prüfen, sondern man muss halt gucken, was kommt da für eine Frucht. Und das heißt, man muss auch manchmal längere Zeit auf etwas rumkauen, bis man dann feststellt, wow, 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 hier stimmt was nicht. Oder, ey, das war gut für mich. Okay? Weil man muss ja langsam gucken, bis die Frucht erstmal rauskommt. Aber wir können uns sicher sein, weil Jesus das gesagt hat, ein schlechter Baum bringt keine Frucht. So, und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann kombiniert diese Wege. Also Wort und Geist zusammen. Also Geist und Wort. Das Logos und Rhema, das geschriebene Wort Gottes und das gesprochene, der Heilige Geist. Okay, Wort und Geist. Kombiniert das. Dann nicht alleine prüfen. In dem Text steht ja auch drin, prüft gemeinsam. Also nicht alleine, weil ich habe halt meine Brille auf und ich gucke durch diese Brille und der Wolfgang hat eine andere Brille auf und guckt durch eine andere Brille. Aber zusammen, dann findet man eher die Schnittmenge. Okay? Prüft gemeinsam. Und vielleicht gibt es trotzdem was vollkommen Neues, was keiner von uns kennengelernt hat. Das macht der Herr halt gerne. Und dann müssen wir es einfach mal in Liebe zulassen und gucken, was passiert. Okay? Bis hierhin. So, dann habe ich jetzt einen kleinen letzten Tipp, den ich euch mitgebe, bevor ich euch dann in den Sonntag erlasse. Mein Tipp ist, baut euch ein persönliches Sicherheitsnetz. Wenn ihr experimentierfreudig sein wollt und neue Schritte mit Gott gehen wollt, baut euch ein Sicherheitsnetz auf. So ein Trapez-Hansi, der schwingt da auch nicht so einfach rum, sondern weil er weiß, dass ihm seine Beine, dass Beinbrüche wehtun, der macht sich ja auch so ein Netz darunter, weil dann kann er viel freier loslassen, durch die Luft fliegen und daneben greifen, weil da unten ja so ein Netz ist. Baut euch sowas. Und im geistlichen Leben ist das ein Freundeskreis-Netz. Und zwar, gefährdet sind wir immer da, wenn wir keine Korrektur zulassen. Also suche ich mir Menschen, die in mein Leben reinsprechen dürfen, korrektiv, und deren Aussage, also es sind Menschen, die ich wertschätze, und deren Aussage hat ein besonderes Gewicht in meinem Leben. Nicht jeder darf korrigieren in mein Leben reinsprechen. Ich höre mir zwar jede Kritik an, aber ich habe bei meinem Seelsorger gelernt, Sozialkompetenz ist, Kritik anzunehmen oder abzulehnen. Und es gibt Leute, wenn die mich kritisieren, das höre ich mir an, mache mir Gedanken drüber, aber das hat nicht das gleiche Gewicht, wie wenn jetzt zum Beispiel ein guter Freund von mir sagt, Alter, was du da machst, ist schräg. Such dir einzelne Leute, ja, ein paar Leute, um dich rum, die vielleicht auch ein bisschen ferner von dir stehen, die nicht immer gleich alle die gleichen Sachen machen, die nicht immer in der gleichen Purzelbewegung mit dir rumlaufen, die immer in den gleichen Gottesdienst gehen, sondern die vielleicht mal auch aus einer anderen Gemeindeform sind und so. Such dir solche Leute, die korrigierend in dein Leben reinsprechen dürfen. Und wenn die dann mal was sagen, dann nimm es dir wirklich zu Herzen. Das heißt nicht, dass du alles übernehmen musst. Du darfst auch da wirklich die Kritik auch aussieben und dann mit Gott und dem Heiligen Geist zusammen entscheiden, ja, tut mir leid, aber ich bin ja doch anderer Meinung. Aber solange wir uns korrigieren lassen, sind wir auf einem sicheren Weg, weil wir können dann in die richtige Richtung gelenkt werden. In dem Moment, in dem du der Meinung bist, alles, was, also du bist der Einzige, der die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat, du bist der Einzige, der Recht hat und alle anderen liegen falsch, in dem Moment bist du einen Schritt von Sekte entfernt. Weil diesen Kipppunkt hin zur totalen falsche Richtung war immer der, wo die gesagt haben, die anderen da, das sind die gesetzlichen Christen, das sind die, die diese Erkenntnis noch nicht haben. Und die müssen erst noch dahin kommen, wo ich bin. Und deshalb nehme ich von denen nichts mehr an. In dem Moment wurde es gefährlich. Und solange du dich aber korrigieren lässt, dann darf man auch mal neue Dinge ausprobieren, ohne dass es wirklich gleich gefährlich wird. Also einfach, weil wenn ich mal in eine falsche Richtung, ich tapse in eine falsche Richtung, dann weiß ich, das sind Freunde, die ziehen mich zurück und die heben auch mal einen Zeigefinger. Okay? Lass dich hinterfragen. 1. Korinther 13, Vers 9 steht, alle Erkenntnis ist Stückwerk und deshalb hol dir halt so mehrere Meinungen ein und dadurch kannst du dich dann auch ein bisschen entspannter weiter vorwagen, Einfach, weil du sozusagen jemanden hast, der neben dem Pferd steht und wenn du mit Schwung aufsteigst, dann kann der aufpassen, dass du nicht wieder runterfällst. Dann hält er dich im Zweifelsfalle fest. Und dann kann man auch mal gerne mal ein bisschen extremer für einen gewissen Zeitraum in eine Richtung gehen, um mal Sachen auszuprobieren, um mal Vorreiter zu sein und einfach zu wissen, da sind Leute, die mich auffangen. Und wenn dann aufgefangen wird, dann bitte in Liebe. Okay? Gut. Also, ich will euch Mut machen, überprüft euch mal, lasst mal euch vom Heiligen Geist durchscannen. Gibt es Bereiche in eurem Leben, wo ihr vielleicht den Heiligen Geist gedämpft habt, wo ihr den Heiligen Geist betrübt habt? Der Heilige Geist ist eine Person und die Bibel sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Also man kann ihn wirklich traurig machen. Und es kann passieren, dass wenn man Dinge einfach nicht zulässt, die Gott für einen hat, dass der Heilige Geist dann einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, ich will dich nicht verletzen, ich respektiere deine Haltung, aber ich fühle mich wirklich betrübt und dass dann Dinge nicht passieren in deinem Leben. Vielleicht hängst du auf einer Stufe fest, das ist nur ein Vielleicht, vielleicht hängst du auf einer Stufe fest, weil du gesagt hast, das will ich nicht, obwohl es im Heiligen Geist war. Prüf das mit dem Heiligen Geist, mach dich auf und sag, Heiliger Geist, bitte zeig mir, wenn sowas da ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann möchte ich euch Mut machen, Buße zu tun und zu sagen, okay, das war schlecht, das war falsch, das war von Gott und alles, was von Gott ist, will ich haben und vergib mir das, Gott. Und ich habe selbst in meinem Leben erlebt, dass in dem Moment, in dem ich Buße tue, diese ganzen Sachen, die dann zurückgehalten wurden aus Liebe zu mir von Gott, dass die dann in mein Leben reinkommen konnten und dass ich dann neue Schritte gehen konnte. Also ich möchte euch Mut machen, Buße zu tun, da, wo ihr den Heiligen Geist ausgebremst hat. Dadurch kann Gott echt einen neuen Zugang bekommen. Und dadurch kann man echt auch zurück und eine neue Gnade des Ausprobierens reinkriegen, eine neue Freiheit reinkriegen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr Veränderungen einladet. Dass ihr euch auf das Abenteuer einlasst. Also ich meine, ey, wir brauchen so viel von diesem neuen Wein. Wir brauchen viel von dieser neuen Kraft Gottes. Ey, es gibt so viel mehr. Und das, was wir haben, ist schön. Aber das, was wir kriegen können, ist noch viel, viel schöner. Aber das weiß man oft nicht. Also muss man da auch auf Gott vertrauen. Bis jetzt ist alles, was Gott gemacht hat, immer noch geiler gewesen als das, was davor war. Und deshalb weiß ich, dass unterm Strich wir in einen Zustand reinkommen werden, der noch geiler ist, als das Paradies damals war. Weil Gott bringt den guten Wein zum Schluss. Ne? Amen. Halleluja. Und mein Grundvers immer ist, wenn ich neue Dinge erlebe, und da möchte ich euch auch Mut machen zu, hey Gott, wenn das von dir ist, dann will ich das haben. Und wenn nicht, dann nimm es ganz schnell wieder weg. Aber wenn es von dir ist, Gott, dann will ich das haben. Und die Verheißung im Text, treu ist er, wo ist der Text? Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun, er steht über euch. Und so segne ich euch damit, irgendwie mit dem Vertrauen darauf, dass Gottes Kraft stärker ist, euch zu schützen und euch vor dem Bösen zu schützen, als diese lächerliche Kraft des Feindes, euch zu verwirren. In Jesu Namen. Amen. Amen.